Ja, morgen miteinander. Eben, ich kann nicht sehr viel sagen, was es braucht, damit Pflanzen gedeihen, weil ich bin zwar vielseitig begabt und ganz dankbar dafür, aber eine Gabe, die geht mir völlig ab, und das ist der grüne Daumen. Alles, was irgendwie Pflanzen sind, die gehen bei mir ein. Und darum kaufe ich meiner Frau keine Pflanzen, weil die gehen schon ein auf dem Weg vom Blumenhaus zu ihrem Heim, oder? Also, das ist etwas, was bei mir gar nicht geht. Darum sage ich etwas zum Thema: Was braucht denn unsere Seele, damit sie kann gedeihen? Was braucht unsere Seele, dass sie kann in Harmonie leben mit sich selber, mit ihren Mitmenschen, mit dem Umfeld und mit Gott? Was braucht denn eine Seele, damit sie kann ihre Integrität behalten kann? Das letzte Mal gesehen haben, dass sie ganz sein kann. Dass sie nicht geknechtet ist, dass sie geistlich wachsen kann, dass sie charakterlich aufblühen und gefestigt werden kann. Was braucht eine Seele, dass sie mit ihrer Existenz Gott ehrt? Und was braucht sie, damit sie am Schluss eine Heimat findet in der Ewigkeit? Und es wäre gut, es gäbe ein Handbuch, eine Anleitung, so am besten mit 10 Punkten, wo man einfach angehen kann und dann hat man es. Und das Geniale ist, es gibt eine Anleitung. Und es gibt eine Anleitung mit 10 Punkten. Und die Anleitung mit 10 Punkten, das sind die 10 Gebote. Weil die 10 Gebote, die sind nicht etwa irgendeine Verbotsliste, oder, mit 10 Sachen, die wir auch nicht machen dürfen, sondern die 10 Gebote, das ist eine Anleitung, wie das Leben kann gelingen kann. Und wie unsere Seele kann aufblühen. Und für die Lesefaulen, die es immer wieder gibt, da gibt es auch eine Kurzanleitung. Das ist immer gut, dass da die Anleitungen so eine ein Blättchen haben, oder, wo alles draufsteht und so, und dann musst du den Rest gar nicht lesen. Und bei den 10 Geboten gibt es das so ein bisschen auch, in einer gewissen Form, wenn man das so sagen darf. Und das ist so eine Kurzfassung, die Jesus gegeben hat für die Lesefaulen. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Und Jesus sagt ja, alle Gebote lassen sich eigentlich in dem einen Gebot zusammenfassen. Und Jesus oder Gott, der einzige Herr, Silo, das heisst, ihn die Herrschaft zu geben über sein eigenes Leben. Und ihn von ganzem Herzen und mit aller Kraft und von ganzem Gemüt zu lieben, das bedeutet, sein Leben auf Gott ausrichten. Seine Seele auf Jesus ausrichten. Jesus ins Zentrum vom Leben zu stellen und die Mitte haben in Gott selber. Und das ist das, was unsere Seele braucht. Dass sie in Gott ihre Mitte hat. Dass Gott Mitte ist. Und unsere Seele so halten kann. Dass Gottes Gnade und Liebe unsere Mitte ist. Seine Gebote und Verheißungen, sein Wille und seine Absicht für unser Leben, dass das die Mitte von unserer Seele ist. Wir brauchen, dass Gott selber die Mitte von unserer Seele ist. Und jetzt komme ich wieder mit meinen Schulutensilien hinten führen. So. Also Zeichnen ist auch nicht meine grösste Gabe, das gebe ich auch zu. Das ist wieder ein Bild von unserer Seele. Ich hoffe, wir sehen es alle daheim. Und sonst müsst ihr rufen, dann tut das vergrössern. Unsere Seele braucht, dass Gott die Mitte ist, damit sie gedeihen kann. Und wenn das so ist, dann kann eben unsere Seele aufblühen. Wenn das so ist, dass Gott die Mitte von unserer Seele ist, dann hat sie einen Halt, dann hat sie ein Fundament, wo sie darauf wachsen kann. Dann kann ein Mensch zur Ruhe kommen und einen inneren Frieden haben. Dann ist es so, dass Hoffnung einem erfüllen, dass Segen fliessen kann, dass Gnade durchs Leben strömt und dass die Seele als Ganzes die eigene Existenz in der Ewigkeit eine Heimat findet. Und das ist ja Gottes Wunsch für uns. Gottes Wunsch ist, dass unsere Seele gedeihen kann. Für das hat er sie geschaffen. Und für das, dass das möglich ist, hat er die 10 Gebote gegeben, weil er gewusst hat, dass wir nur gedeihen können, wenn er eben die Mitte von unserer Seele ist. Und das wäre auch so, dass er die Mitte von unserer Seele und Existenz ist. So war das eigentlich mal gedacht im Paradies. Das wäre so, wenn es eben nicht Schuld gibt, Zweifel, Unglauben, Misstrauen und Gottlosigkeit. Aber weil es das eben alles gibt, ist der Platz in der Mitte von unserer Seele immer hart umkämpft. Da gibt es ganz verschiedene Sachen, die um den Platz in der Mitte von unserer Seele kämpfen. Und eins, das darum kämpft, ist das Ich. Das Ich, das eigene Ich, wo Gott gar keinen Raum will geben in der Mitte von der eigenen Existenz, sondern es will, dass man selber in der Mitte ist und sich alles um einem selber kreist. Mir, mich. Mein Wohl steht an erster Stelle. Das Wichtigste ist, dass ich mich verwirklichen kann. Das eigene Ich will hier reindrängen und ein anderes, das den Platz will einnehmen, das ist ein Du, das hier ins Zentrum der eigenen Seele drängen tut. Eine Person, die man vielleicht vergöttert. Jemand, wo man abhängig ist davon. Eine Person, die ein Idol ist, wo man irgendwie kopieren möchte. Oder ein Mensch, der das eigene Leben sich völlig um die Person dreht. Und das Verrückte ist, die Person muss nicht einmal lebendig sein, die kann sogar gestorben sein. Wie zum Beispiel bei der Frau, die ledig war und daheim gewohnt hat. Und sie ist immer in den Gottesdienst gekommen, mit den Eltern zusammen, treue Besucher gesehen, jeden Sonntag da. Die Eltern sind betagt, der Vater ist gestorben. Und von diesem Tag an ist sie nicht mehr in den Gottesdienst gekommen. Nie mehr gekommen. Sie ist immer aufs Grab gegangen, weil ihr Vater ist eigentlich quasi ihr Ein und Alles gewesen. Der ist im Zentrum von ihrem Leben gestanden und nicht Gott. Und da drängen man auch andere Sachen rein. Das sind einfach ganz all die Sachen, die in unserer Gesellschaft wichtig sind. Alles, das, wofür unsere Gesellschaft alles geben würde. Und das ist ja Erfolg, Wohlstand, Reichtum, Ansehen. Wenn ihr schaut, jetzt läuft wieder die neue Staffel von DSDS, oder? Da gibt es Leute, die machen alles, damit sie im Fernsehen kommen und berühmt könnten werden, oder? Sie machen sich zum Aff dafür. Nur damit sie mal irgendeinmal im Fernsehen gekommen sind. Andere lassen sich operieren, damit sie begehrt sind, damit Aufmerksamkeit auf sie kommt. Und das drängt in die Mitte von ihrer Seele, von ihrer Existenz. Das sind alles Sachen, die dort andringen. Und das passiert bei uns allen. Das sind nicht einfach irgendwelche kuriosen Typen oder so, oder die im Fernsehen kommen und sich zum Affen machen, sondern das hier ist eine Realität bei uns allen. Weil das passiert meistens schleichend. Unbewusst, unbemerkt, einfach so langsam. Und das Verrückte ist, all die Sachen, die in die Mitte von unserer Seele drängen, das sind ja eigentlich im Normalfall alles gute Sachen. Weil wer findet nicht, dass es gut ist, wenn jemand ein gesundes Selbstbewusstsein hat und sich selber auch schauen tut? Das ist doch etwas Gutes. Oder wenn man Menschen gern hat, das ist doch etwas Gutes. Wenn man Vorbilder hat, wo man nachstrebt, ist auch etwas Positives. Sich um Kinder zu sorgen, ist positiv. Erfolgreich zu sein, ist ja auch etwas Positives. Das ist doch auch gut, oder? Wohlstand zu schaffen, ist etwas Positives. Das ist nicht einfach negativ, das ist positiv. Das Leben zu genießen, ist auch etwas Positives, wenn man es nicht als einzigen Lebensinhalt hat. Es sind alles gute Sachen. Problematisch wird es erst, wenn sie fangen, auf den Platz einnehmen, wo Gott gehören tut, in der Mitte. Und all die Sachen, wo Gott den Platz wegnehmen, wo ihm gehört eigentlich in der Mitte von unserer Seele, die nennt man Götze. Weil Götze, das sind nicht irgendwelche goldigen, antiken Figuren, oder? Götze sind nicht irgendwelche geschnitzten Bildchen und so weiter. Götze, das sind all die Sachen, die den Platz in der Mitte von unserer Seele einnehmen wollen. Und das kann alles sein. Restlos alles. Und es ist verrückt, was Menschen nicht alles in die Mitte von ihrer Seele positionieren. Es ist unglaublich, was alles in der Mitte von der Seele von Menschen platziert ist. Und in den wenigsten Fällen ist es Gott. Denn normalerweise ist Gott ersetzt durch Götze. Und das sagt der Paulus eben so im Römer 1, 22 bis 23. Sie haben die Herrlichkeit des vergänglichen Gottes, unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Mit einem Götz. Paulus sagt, die Schuld der Menschen ist, dass sie Gott durch Götzen ersetzt haben. Das Problem der Menschheit ist, dass sie eben Gott durch Götzen ersetzt haben und die Mitte von ihrer Seele an Götzen abgegeben haben. Und die grösste Gefahr für die Seele ist, dass Götzen in die Mitte der Seele drängen. Und davor muss man die eigene Seele schützen. Weil wir wollen ja alle, dass unsere Seele gedeiht und aufblüht. Und nicht, dass Götzen sich nächten tun. Und darum hat ja Gott die 10 Gebote gegeben. Und im ersten Gebot heisst es ja interessanterweise, dass man niemand anstelle von Gott sollen setzen. Dass wir uns keine Götzen sollen machen, keine Abbilder. Das ist das erste Gebot, das allererste. Weil Gott gewusst hat, dass das die grösste Gefahr ist für unsere Seele. Denn Gott weiss, wie Götzen uns eben schaden tun. Sie verblenden uns. Götzen nehmen uns die Sicht dafür, für die Nebenwirkungen, die es hat, wenn man diesen Götzen dient. Sie nehmen uns die Sicht und machen uns blind für die schlechten Schattenseiten. Und sie knechten Menschen. Wenn du einem Perfektionismus dienen und der dich nicht mehr loslässt, wenn du meinst, du müsstest omnipräsent sein und überall gleichzeitig und wuseln und machen, weil es ohne dich nicht geht. Wenn du deine Attraktivität durch OP und OP nochmal verändern musst, denk nur an Michael Jackson. Wie der früher ausgesehen hat und wie viele Operationen das er hatte. Und das ist doch ein klassisches Bild für eine gestrandete Seele, oder? Eine Tragik. Ein hochkarätig begabter Mensch, der King of Pop, oder? Und am Schluss so geendet. Ein trauriges Beispiel. Oder wenn man Aufmerksamkeit braucht um jeden Preis und geknechtet ist von dem. Sich selber immer neu erfinden muss. Bald jeden Tag. Der fromme Schein muss fahren, vielleicht. Oder eine Fassade aufrechterhalten. Götzen, Knechten. Und das Verrückte ist, sie saugen die aus. Die saugen alle Kraft aus dir raus. Alle Energie, alle Zeit, die vereinnahmen dich total. Götzen nehmen alle Kräfte von dir. Denn die bekommen nie genug. Es muss immer mehr sein. Und das sieht man auch in der Gesellschaft. Es braucht immer mehr. Immer mehr Ansehen, immer mehr Raum, immer mehr Wohlstand, immer mehr Besitz, immer mehr Erfolg, immer mehr und mehr und mehr. Götze haben nie genug. Und die wollen immer mehr Raum einnehmen. Und es reicht ihnen einfach nicht. Aber Gott möchte, dass unsere Seele zur Ruhe kommt. Und nicht immer vom immer mehr praktisch. Sondern dass sie Ruhe findet, wenn er ihre Mitte ist. Und so sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich will sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt, ich will eurer Seele Ruhe geben. Ich will eurer Seele Frieden schenken. Und ich will die Mitte von eurer Seele sein. Dann kann sie aufblühen. Und darum muss man sie vor Götzen schützen. Und die Seele schützen, wirkungsvoll schützen vor Götzen, das tut man, indem man eben Gefahren erkennt. Man merkt, was könnte Götze sein. Und dass man Gefahr bannen tut, dass man sich vorbereitet, so wie im Winter Winterpneu aufzieht, oder? Oder Quellen ausschaltet, Schutzvorrichtung bei der Suva, dass einem etwas nicht passieren kann. Wenn man sich schützen möchte vor Götzen und den Gefahren, muss man sie erkennen. Und das ist ja gar nicht so einfach. Wenn alles ein Götze sein kann. Und wenn sie sogar noch gute Sachen sind, oder? Und wenn die Götze ganz verschieden sind und jeder seine eigenen hat und meine Götze nicht deine Götze sind und umgekehrt, das ist gar nicht so einfach. Was sind denn Götze? Was sind meine Götze? Wie sehen die aus? Und die grosse Frage ist natürlich, wie spüre ich die auf? Und Götze spürt man auf, indem dass man zum Beispiel Selbstgespräche führt. Und sich fragt, was ist meine Motivation? Was motiviert mich zu dem, was ich hier mache? Und ich, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, ich habe ein bisschen Nahrung gefressen, am John Orberg, mit dem Buch. Ich habe praktisch alle seine Bücher gelesen. Ich habe seine Predigten gehört, über das Netz und so. Habe mich inspirieren lassen. Und wir sind so ein bisschen Seelenverwandte, weil sein Humor, der passt mir. Er hat eine ausgewogene, gesunde Theologie. Und er kann Sachen gut erklären. Und da finde ich mich drin, oder? Wir sind ein bisschen so die gleiche Denke. Und ich habe mich schon viel inspirieren von ihm. Und dann habe ich mal gedacht, ja, jetzt schreibe ich dem mal. Mal schaue ich nicht mal Kontakt auf. Und dann habe ich mich gefragt, ja, für was willst du denn das überhaupt? Oder? Wieso will ich jetzt Kontakt mit ihm aufnehmen? Dann habe ich mir Pfeffermühle geschickt, ein Päckchen gemacht, Pfeffermühle geschickt. Und dann bin ich auch schlau, oder? Ich habe auch ein bisschen, ja, und geschrieben, ja, ich will mich einfach bedanken, ich habe schon viel Inspiration von ihm erhalten und so. Und wünsche ihm eine gute Zeit. Und habe es abgeschickt und dann hat er mir zurückgeschrieben. Zuerst eine E-Mail geschickt und dann hat er mir sogar noch eine Karte geschickt. Aber warum habe ich das gemacht? Was war meine Motivation? Dass ich einfach sagen, ich habe mit dem geschwätzt, der das Buch geschrieben hat. So ein bisschen etwas, was im Glanz auf mich abfällt. Wollte ich ihm wirklich Dankeschön sagen? Was ist es denn effektiv? Also ich kann es euch nicht genau sagen. Denn die Hauptprobe für die Motivationscheck ist natürlich gekommen, 4 Jahre später sind wir ja dann in den USA, haben eine Reise gemacht und ich habe alle Gemeinden abgeklappert von den Pastoren, wo ich online Predigten gelost habe, in der Ostküste. Und wir sind auch in San Francisco gewesen, und dann sind wir bei Mordberg gewesen. Dann habe ich im Vorhinein geschrieben, E-Mail geschrieben, ich sei im Land und so. Ich komme dann mal in den Gottesdienst, wenn er rum sei, und ich würde mir gerne schnell die Hand schütteln. Mehr nicht, oder? Einfach kurz Kontakt aufnehmen. Sei der Guy mit der Pfeffermühle aus der Schweiz, oder? Wenn sich überhaupt jemand mag erinnern. Und da ist einfach nichts gekommen, oder? Es war einfach tot gewesen. Nichts gekommen. Wir sind gegangen in den Gottesdienst. Zweitvorderste Reihe. Ich hätte ihn quasi können fast am Hemd längen, oder? Und ich... Ja, dann ist eben die Frage, wieso will ich das? Warum? Motivation ist ja immer sehr unterschiedlich, oder? Die ist nicht einfach nur so und so. Also ich habe zum Glück widerstehen, irgendwie mich bemerkbar zu machen und bin dann einfach wieder verschwunden, oder? Weil es ist ja nicht darum gegangen, dass ich ihm die Kelle schüttle. Ich hätte einfach nur Freude gehabt. Was ist meine Motivation? Das zeigt dann, was mein Götz ist. Was will ich von ganzem Herzen? Was ist mir wichtig? Warum drehen sich meine Gedanken? was denke ich, ohne was kann ich nicht existieren? Und ich habe ja lange gedacht, ich könne nicht existieren ohne Rauchen. Oder? Das ist mein Ding. Es ist mir jetzt wieder in den Sinn gekommen, oder? Mit dem Handwerk können Sie noch wieder ein Haus rauchen. Und ich dachte, ja, früher rauchen, ich dachte, ich kann nicht leben ohne. Oder woran hängt mein Herz? Was ist meine grösste Sehnsucht, die ich habe? Und das zeigt sich einmal, wo die Emotionen durchgehen. Kennen das so Leute? Das sind so ganz coole Typen. Und aufs Mal bei einem Gespräch oder bei einer Begebenheit plötzlich starten sie durch. Plötzlich werden sie emotional. Dann merkst du plötzlich, wo ist ihre Götz, oder? Hat er auch einen gehabt, oder? Dann hat man plötzlich gemerkt, wenn er irgendwie quasi als Nobody dargestellt wird, dann wird er plötzlich steinhässig, oder? Dann weisst du auch jemand, was da in der Mitte sich tummelt. Was möchte ich vielleicht beten, aber ich schäme mich dafür, das zu beten? Zum Beispiel, lass mich besser sein als andere. Das ist vielleicht ein ehrliches Gebet, betet niemand, oder? Ja, man merkt dann mit Selbstgesprächen, wo das Götze sich tummelt. Aber einmal längen eben so Selbstgespräche nicht. Man braucht jemanden, der Fragen stellt. Das ist vielleicht ein Profi, der einem helfen kann, der gute Fragen stellt. Und es ist ja Kunst bei der Seelsorge, gute Fragen zu stellen. Und es gibt Leute, die haben die Gabe, oder? Die können die guten Fragen stellen. Die Fragen, die man sich selber nie stellt. Die Fragen, die tabu sind, oder? Weil sie zu schmerzhaft sind, zu tief, zu herausfordernd. Oder Fragen, wo man nie drauf gekommen wäre. Es gibt ja Leute, die fragen Sachen, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Oder es gibt dir jemanden einen Rat. Es ist hilfreich, wenn dir jemand anderes hilft, Selbstgespräche zu führen. Und das andere ist, dass man sich eben selber beobachtet. Für was setze ich meine Zeit ein? Wie viel Zeit setze ich für Gott ein? Wie viel Zeit setze ich für andere Sachen ein? Oder wo fließt mein Geld an? Für was gebe ich ein Vermögen aus? Und es stört mich überhaupt nicht. Oder? Es gibt ja immer Sachen, da spielt Geld keine Rolle. Das ist interessant. Oder was ist das Gesprächsthema, das ich habe? Dreht sich alles immer um mich? Das, was ich gemacht habe, dreht sich um die Wirtschaft. Und es ist ja interessant. Es gibt ja Leute, mit denen kannst du zusammenkommen. Und was immer das Umfeld und was passiert ist oder was du verkommen gehabt hast und erlebt hast, da kommt immer auf das gleiche Thema, oder? Der Land ist immer auf das gleiche, das macht irgendeine kleine Schleife und dann Jack bist du mit dem Thema, das ihn eben beschäftigt und wo vermutlich hier in der Mitte von seiner Seele sich tummelt. Oder was mache ich, wenn niemand mich sieht? Was offenbaren meine Gewohnheiten über mich? Wie verhalte ich mich, wenn meine Träume platzen? Wenn Wünsche in Erfüllung gehen. Götzen aufspüren heisst, sich selber beobachten. Und manchmal reicht das einfach nicht, wenn man sich selber beobachtet. Du bist vielleicht ein guter Beobachter, aber du hast blinde Flecken. Und du brauchst jemanden, der dir sagt, wie du wirkst und was er an dir beobachtet. Und ich habe mir da auch gedacht, und dazu musst du einen aussuchen, der schonungslos ist. Du musst nicht einen fragen, der ein guter Kollege von dir ist und der gut verbandelt ist mit dir, weil der hat immer Skrupel, dir die Worte zu sagen. Du musst einen richtigen, harten Hund fragen, der dir ungeschminkt sagt, wie du wirkst. Oder? Und ich habe zum Beispiel immer wenn so Konferenzen auf Krishona gesehen sind, sind ja keine Momente, gell? Darum ist es eine easy Zeit und so, aber immer wenn so Konferenzen gesehen sind, bin ich immer wie ein Depp rumgestanden. Kein sauer Geschwätz mit mir. Ich bin mir immer vorher wieder redest du in Doppel, oder? Denke, bin ich denn wirklich dermaßen, weiß nicht, uninteressant? Bin ich irgendwie ein Rüpel, oder wieso schwätzt denn niemand mit mir, oder? Und dann nachher habe ich gedacht, so, jetzt frage ich einmal, haben wir eine Weiterbildung gehabt? Und dachte, ich frage den Wilf Gasser, weil das ist ein harter Hund, oder? Der Prediger von Eftenbach, oder? Der ist schonungslos. Ich habe gesagt, so Wilf, los. So in einer Pause gesagt, jetzt müsst ihr mir vielleicht eine komische Frage und so, aber jetzt müsst ihr mir mal sagen, wie ich wirke. Oh, einfach zeigst du gerade aus dem Stand und so. Und dann hat er ein paar Sachen gesagt, ja. Ja, es war hilfreich gewesen, oder? Ja, bin auch in dem ersten Moment drauf gekommen, dass man so könnte wirken. Und darum ist gut, wenn du jemanden hast, den du kannst fragen kannst, wie du wirkst. Und es ist das Gute, dass Götzen aufspüren nicht ein Einzeljob ist. Das ist Teamwork. Für das gibt es Gemeinde. Dass wir einander helfen können. Denn wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen alle, dass Jesus Mitte von unserer Seele ist. Und wir wollen alle oder haben das gleiche Problem, dass andere Sachen in die Mitte drängen. Und darum ist es wirklich ein Privileg, dass wir gemeinsam uns helfen können, uns zu schützen davor und uns helfen können und auch jede Hilfe brauchen, um unsere Seele eben zu schützen. Weil es ist das Kostbarste, was wir haben. Es gibt nichts Kostbares, was wir haben. Und darum müssen wir schauen, dass man die Götze los wird. Und man wird sie los, als erstes, wenn man sie aufgespürt hat, wo sie hocken und wer sie sind. Und dann, indem dass man sie rauswirft. Und das muss man selber machen. Ich habe das letzte Mal ja schon gesagt, wir sind der Hüter von unserer Seele. Wir müssen wirklich wollen, dass Jesus das Zentrum von unserer Seele ist. Wir müssen wollen, dass die Götze aus dem Zentrum raus müssen. Wir müssen Jesus bitten, Herr sei über unser Leben. Und wir müssen uns effektiv von Götzen abwenden. Das können nicht andere für uns machen. Es geht einfach nicht, auch wenn es schön wäre und wenn man es noch möchte. Es geht nicht. Man muss es selber machen. Und Götzen aus dem rauszuräumen heisst, sie aus dem Zentrum vom eigenen Leben, vom Herz und von seiner Seele rauszuwerden. Und das muss man mit Entschlossenheit machen. Das ist ein Job, den man nicht halbherzig machen kann. Man muss es entschlossen machen. Und das sieht man an der Geschichte vom Volk Israel. An der Geschichte der Könige von Israel. Denn ich meine, logischerweise, und es ist ja folgerichtig, das grösste Problem vom Volk Israel war, ist Götzendienst. Sie haben eben anders im Zentrum von ihrem Leben gehabt. Und es war immer ein Hin und Her gewesen. Und es hat einmal Könige wieder gegeben, die das Volk zum Götzendienst verführt haben. Und es hat Könige gegeben, die haben eben wieder einen Neuanfang gemacht. Und das wiederholt sich immer wieder ein bisschen und es tönt etwa so. Im 7. Jahr Jehus wurde Joasch König und regierte 40 Jahre zu Jerusalem. Und Joasch tat, was recht war und dem Herrn wohlgefiel, solange ihn der Priester Jojada lehrte. Nur, dass die Höhen nicht entfernt wurden, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Also auf den Höhen, das ist, sind die Orte in den Bergen oben, wo sie eben so Götzendienst noch gemacht haben. Im 27. Jahr Jerobims, des Königs von Israel, wurde Asaria König. Der Sohn Amasias, des Königs von Juda. 16 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amasia, nur dass die Höhen nicht entfernt wurden. Denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Und so wiederholt sich das eigentlich immer wieder. Es ist an einem Neuanfang gemacht worden, mit einem neuen König, mit einem jungen König. Er hat gemacht, was Gott gefallen hat. Er hat den Götzendienst abgeschafft, aber eben leider nicht ganz. Nur halbherzig und nicht wirklich entschlossen. Und es gibt eine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist der Hiskia. Im 3. Jahr Joscheas wurde Hiskia König. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steilmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Der Hiskia war eine Ausnahme unter den Königen. Er war entschlossen, Götzen aus der Mitte vom Volk zu entfernen, aus seinem Leben auszuschliessen und aus seiner Seele rauszuwerfen. Und die Frage ist, wie entschlossen bist du für das? Und wenn du entschlossen bist, dann wirf die Götze aus der Mitte deiner Seele. Wirf sie raus und setz an ihre Stelle Gott und seine Zusagen. Anstatt im Netz nach Aufmerksamkeit zu buhlen und Likes zu sammeln, sich von Gottes Liebe anstecken lassen. Anstatt dem Erfolg nachzurennen, aus der Gnade von Gott leben. Anstatt Wohlstand anzuhäufen, sich freuen an der Fürsorge von Gott. Anstatt Ansehen notspringen, zu Gottes Ehre zu leben. Götze kann man nur rauswerfen. Und man muss an ihre Stelle Gott stellen. Denn die Mitte der Seele, die kann nicht umgesetzt sein. Da muss etwas sein in dieser Mitte. Und wenn nicht Gott ist, dann rutschen oft andere Sachen an. Dann rutschen oft andere Götzen an. Oder? Wenn du einen rausgehst und nicht Gott in die Mitte setzt, dann rutscht einfach der Nächste an. Einfach eine andere Art von Hobby, eine andere Art von Sucht, eine andere Art von Gebundenheit, eine andere Art von Gier oder eine andere Art von Selbstverliebtheit. Und das kann auch eine fromme Sache sein, oder? Das ist ja das Verrückte, oder? Das gibt ja eine fromme Götze. Die dann einfach nachrücken. Und wenn du das nicht möchtest, dann musst du eben Jesus ins Zentrum stellen. Dann musst du Gott Vater, der Heilige Geist und Jesus Christus, wie es im ersten Gebot eben heisst, Herr sein lassen über dein Leben. Dann muss er die Herrschaft haben. Er muss die Herrschaft haben über deine Seele. Und ein Teil der Seele sind ja Gedanken. Dass man ihm die Herrschaft gibt über die eigenen Gedanken. Und der Paulus sagt, dass wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Der Paulus, der Denker und Philosoph, hat gesagt, man muss das Denken gefangen nehmen unter die Herrschaft von Jesus Christus. Und im Alltag bedeutet das, dass man Gedanken, die sich eben um Götzen drehen, keinen Raum gibt. Dass man denen nicht nachhängt. Dass man denen Hausverbot gibt. Und sie aussperrt. Und es bedeutet, dass man eben auch den eigenen Willen unter Gottes Herrschaft stellen tut. Und der Willen ist ein zweites Merkmal von einer Seele, oder? Neben Verstand und Gefühl ist der Willen etwas, was die Seele ausmacht. Dass man die unter Gottes Herrschaft stellt und sagt, ich habe zwar diesen Plan gehabt, aber dein Wille soll geschehen. Es war meine Idee, ein ruhiges Leben zu führen, aber dein Wille soll geschehen. Oder es war meine Sehnsucht, dass diese Träume in Erfüllung gehen. Aber dein Wille soll geschehen. Oder es war mein Wunsch, vielleicht gesund zu sein. Aber dein Wille soll geschehen. Jesus auf den Thron setzen heisst, sein Wille über das eigene Leben zu anerkennen. Und damit auch das eigene Verhalten unter Gottes Willen zu stellen. Weil das Verhalten, der Körper, das Verhalten, das ist eigentlich die dritte Eigenschaft von einer Seele, oder? Und da heisst es eben auch von Paulus, dass er sagt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus sagt hier, Gottesdienst, wenn er sich Gott wünscht, wenn er Gott gefällt, das ist, sich so zu verhalten, wie es Gott eben gefällt. Und das bedeutet oft, sich nicht so zu verhalten, wie es normalerweise in der Gesellschaft eigentlich üblich ist. Und das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, wo man Opfer bringen muss. Aber Opfer bringen ist eine Hilfe zum Götzen entfernen. Wenn man seine Träume opfert, das kann einem helfen, Götzen zu opfern, die nämlich der Traum gewesen sind. Oder wenn man sein Ansehen verspielt, kann einem das auch helfen, wenn man sich zum Aff macht für Jesus. Ansehen verliert, zum Depp macht, wenn man evangelistisch unterwegs ist. Kann das auch Götzen rauswerfen. Oder wenn man den Erfolg opfert, Wohlstand opfert, das kann helfen, dass man eben kann ein Zeichen setzen kann. Ein Zeichen setzen, wer die Mitte der Seele soll sein und wer die eigene Seele anbeten tut. Und die Seele kann immer nur jemand im Zentrum haben und kann immer nur jemand anbeten. Und darum sagt eben jemand, Jesus, man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder wird man eben seinen Götzen dienen, oder man wird Jesus dienen. Und darum ist eigentlich Anbetung eines der wirksamsten Mittel, um Götzen aus dem eigenen Leben rauszuwerfen. Weil man kann nicht Jesus anbeten und gleichzeitig Götzen anbeten. Anbetung gibt Jesus den Platz in der Mitte der Seele. Und dann kann sie gedeihen, dann kann sie blühen. Zur Freude von uns selber, zur Freude von unseren Mitmenschen und zur Freude von Gott. Wenn Anbetung unsere Haltung ist. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, Gott anzubeten. Leider ist in dieser Corona-Zeit es nicht möglich, das im grossen Stil zu machen. Dass wir hier vor Ort singen, die daheim, die können singen, das ist euch ein Privileg. Wir haben aber die Möglichkeit, unter Anleitung von unserem Lobpreisteam, jetzt während der nächsten Lieder Gott den Platz im Zentrum von unserer Seele zu geben und ihn anzubeten. Ich bitte euch, dass ihr vorkommt. Es kann vielleicht sein, dass du angesprochen gewesen bist und sagst, du, ich möchte vielleicht jemandem sagen, dass ich einen Götz ausräumen möchte. Oder dass Jesus die Mitte von meiner Seele sein soll. Oder einfach sonst möchtest du gesegnet werden. Dann besteht die Möglichkeit, während dieser Zeit vom Lobpreis das zu machen. Und zwar im hinteren Teil von unserer wunderschönen Turnhalle. Jetzt danke ich euch, dass ihr uns mit reinnehmt ins Lob von Gott und in die Anbetung.